Dieser Patient kam also in diese innere Abteilung, da er sich erschöpft gefühlt hatte, etwas mehr, als er das von seinen depressiven Phasen kannte. Er hat auch ein bisschen Gewicht abgenommen und hatte keine Schmerzen, also weder Bauch noch Brustkorb. Er war aber gelb geworden, und zwar richtig gelb. Da kam dann im Rahmen dieser Umfelddiagnostik eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Der guckte mich an, sagte, ich weiß, das ist unangenehm und ich weiß, ich brauche viel Kraft und Angst habe ich nicht. Und sie schaffen das schon so ungefähr.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Stefan Geidel, leitender Oberarzt für Herzchirurgie an der Asklepios-Klinik St. Georg in Hamburg. Er ist zum vierten Mal zu Gast in diesem Podcast. Er war schon in den Folgen Rettendes Fingerspitzengefühl vom 29. Juli 2022, Mitten ins Herz vom 13. Oktober 2023 und Wettlauf gegen die Zeit vom 5. Juli 2024 zu hören. Wir sprechen heute über einen Patienten, dessen Haut sehr gelb geworden ist. Bei den weiteren Checks wird auch im Herzen etwas äußerst Auffälliges und Bedrohliches entdeckt.
Also, unser heutiger Patient ist ein Anfang 60-jähriger Familienvater, der in seinem Leben unterschiedlichen Berufen nachgegangen ist. Der war mal als Schlosser tätig, der war mal in einem Kalksandsteinwerk als Schweißer, ein Landschaftsbauer, und aus so seiner Krankengeschichte ist das einzig Erwähnenswerte, dass er irgendwann mal das Rauchen angefangen hat, weil er mit Depressionen zu tun hatte. Und das war immer verbunden mit Kopfschmerzen und auch Ängsten. Und er hat mir aber mal erzählt, dass ihn das zwar mal ziemlich runtergezogen hat, dass er aber trotzdem immer versucht hat, eine positive Haltung zu bewahren. Und dieser Mann hatte sich in einer Klinik vorgestellt, eine Klinik, die ich sehr gut kenne. Das ist eine Klinik direkt an meinem Wohnort. Ich habe da mein erstes Krankenpflegepraktikum gemacht, war später auch mal zur Formulatur dort. Und es gibt also eine ganz enge Bindung, eine sehr gute innere Abteilung, Schwerpunkt Gastroenterologie und auch Neukardiologie. Ich gehe da ab und zu mal zum Konsil hin. Und dieser Patient kam also in diese innere Abteilung, da er sich erschöpft gefühlt hatte, etwas mehr, als er das von seinen depressiven Phasen kannte. Er hat auch ein bisschen Gewicht abgenommen und hatte keine Schmerzen, also weder Bauch noch Brustkorb. Er war aber gelb geworden, und zwar richtig gelb.
Das heißt, die Haut war gelb oder noch mehr? Was sagen Sie, richtig gelb? Der kommt rein und man denkt, oh.
Tatsächlich, man denkt, oh, also er war gelb wie eine gelbe Tapete. Das bezeichnet man als Ikterus. Was dieser Patient also hatte, das stellte man dort in der inneren Abteilung auch sofort fest, war eine Cholestase, also ein Rückstau von Gallenflüssigkeit. Bilirubin. Das Bilirubin ist ein Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. Und wenn das über die Galle nicht ausgeschieden werden kann, dann wird es sozusagen über das Gefäßsystem ins Gewebe gedrückt. Das heißt, man wird dann von innen einmal schön durchgefärbt. Dann sind die Skleren, also die Augen sind gelb und die Haut ist eben auch gelb. Dieser Mann hatte ein Bilirubin von 11. Das ist wirklich extrem hoch.
Jetzt kann man sagen, die Haut ist gelb gefärbt, ein Gallenstau wird vermutet, oder das, ja, ist das per se was Schlimmes, wenn man sagt, oh, jemand hat ganz gelbe Haut, ist das ein Alarmzeichen?
Also man lernt im Medizinstudium, dass ein schmerzloser Ikterus immer ein hochgradiger Verdacht ist auf einen Lebertumor oder einen Tumor der Leber- und Gallenwege. Und das war natürlich auch das, was meine Kollegen in der inneren Abteilung bei mir um die Ecke sofort gedacht haben, der Mann muss irgendwas Schlimmes haben. Das heißt, in die Richtung hat man auch die initiale Diagnostik ausgerichtet. Also man hat einen Abdomensono gemacht, Blut abgenommen. Man hat in der Sonographie gesehen, da sind irgendwelche Gewebeveränderungen. Und man hat dann sozusagen palliativ erstmal, um die Gallenflüssigkeit wieder abfließen zu lassen, hat man endoskopisch eine Papillotomie gemacht, also einen kleinen Kunststoffstent eingelegt, dass die Gallenflüssigkeit wieder abfließen kann.
Wo legt man diesen Stent genau ein?
Also man legt den Stent direkt an die Mündungsstelle des Gallenganges, schiebt den so ein bisschen in die Richtung Leber und dann fließt die Galle wieder ab. Meine Kollegen dort haben dann als nächsten Schritt das sich an ein großes Leberzentrum bei uns in der Großstadt gewandt. Und die haben gesagt, ja, das spricht ja alles dafür, dass das ein cholangiozelluläres Karzinom oder ein Karzinom der direkten Leberzellen ist. Und da müsste sich der Patient auf eine Leberoperation einstellen. Und man bat also darum, war auch sofort bereit, den Patienten zu übernehmen. Aber man bat darum, dass man eine Umfelddiagnostik schon mal startet, also ein CT macht und einen Herzultraschall, um zu gucken, wie ist der Mann narkosefähig. Und da kam dann im Rahmen dieser Umfelddiagnostik eine Hiobsbotschaft nach der anderen.
Was heißt eine Hiobsbotschaft nach der anderen? Weil die erste war ja schon dieser Verdacht auf Lebertumor oder da könnte was Bösartiges in der Leber sein. Was kam als nächstes?
Also als nächstes kam, dass man im CT Lymphknoten mediastinal sah. Das ist immer schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn man Lymphknoten beim Tumorverdacht hat.
Mediastinal heißt im Brustkorb, hinterm Brustbein.
Mhm. Genau. Dann machte man ein Herzecho und dann sah man völlig überraschend einen riesigen Tumor auch im Bereich des linken Vorhofes. Also riesig ist in dem Fall 7 Zentimeter, so wie so ein kleiner Tannenzapfen. Und man machte einen Herzkatheter dann, als man das gesehen hatte und stellte also fest, der Patient hat auch noch eine koronare 2-Gefäßerkrankung. Also von den 3 Herzkranzgefäßen war die in dem Fall relativ kleine Herzhinterwandarterie war verschlossen und das große Seitenwandgefäß hatte also eine ganz hochgradige Einengung.
Wenn Sie sagen, ein Tumor im Herzen, das hört man ganz selten oder habe ich noch nie gehört. Man denkt ja, okay, man kennt Tumore im Gehirn oder Tumore in der Leber oder im Bauchraum, im Darm. Aber im Herzen ist das eher was Seltenes? Das habe ich so noch nicht gehört.
Also Herztumoren sind sehr selten und Gottlob, sie sind meist gutartig. Aber man hat auch sofort den Eindruck, das ist der zwar seltene, aber häufigste gutartige Herztumor, den es gibt, und zwar ein Myxom. Also ein Myxom geht auf embryonales Bindegewebe zurück. Und das Unangenehme an diesem gutartigen Tumor ist, dass der eine Konsistenz hat wie Wackelpudding. So, das heißt, man hat also einen tannenzapfgroßen Wackelpudding hat man im Herzen. Bei jeder Bewegung, bei jeder Anstrengung kann theoretisch etwas von diesem Tumor abreißen und embolisieren. Und das ist auch der Grund, warum man ein Myxom immer operiert. Weil wenn dann ein Teil abreißt, kann es in den Kopf embolisieren. Man kriegt einen Riesenschlaganfall. Also als man diese Kardialdiagnostik bei dem Mann gemacht hatte, war klar, der muss dringend am Herzen operiert werden. Der hat dieses hochgradige Koronarproblem und er hat diesen riesigen Tumor. Mhm. Und das war der Moment, wo wir dann involviert wurden.
Und Sie haben gerade gesagt, da könnte was embolisieren, das heißt von dieser wackelpuddingartigen Masse könnte was abreißen und einfach mit dem Blutstrom in den Körperkreislauf gespült werden, also ins Gehirn im schlimmsten Fall und man hätte einen Schlaganfall.
Genau so ist das und diese Myxome wachsen immer, also fast immer in den linken Vorhof, die kommen vom Septum aus, wachsen die sozusagen in den linken Vorhof und dann schlackern die so Richtung, ja, auch Mitralklappe. Also es gibt auch Patienten, die dann primär auffallen, weil sie eine Mitralklappeninsuffizienz oder Stenose entwickeln durch diesen Tumor.
Und das ist aber selten, so ein Myxom, so ein Wackelpudding-Tumor im Herzen?
Ja, wir operieren das so ein paar Mal im Jahr, aber das steht jetzt nicht ganz oben auf der Tätigkeitsliste des Herzchirurgen.
Ich fasse nochmal zusammen. Aufgefallen war der Patient dadurch, dass es seine Haut gelb wurde. Man hatte in dem ersten Krankenhaus den Verdacht, da ist etwas Bösartiges in der Leber zugange. Dann bei der weiteren Diagnostik fiel dieser große Tumor im Herzen auf, der gefährlich war, weil was abreißen konnte. Und dass eines der Herzkranzgefäße auch noch verengt war, also eigentlich ein Herzinfarkt dräute, sage ich jetzt mal so. Der Patient musste schnell operiert werden, sie kamen ins Spiel, das heißt, die Kardiologen oder das Krankenhaus kontaktierte ihre Klinik und sie?
Genau so war es. Das Leberzentrum hatte gesagt, wir können den Mann nicht am Bauch operieren, bevor das Herz nicht saniert ist. Dafür ist der Befund viel zu dringlich. Und meine kardiologischen Kollegen sagten, das Herzkranzgefäß können wir auch nicht vernünftig stenten. Da braucht der Patient dann eine doppelte Plättchenhemmung. Also unter so Gerinnungsmedikamenten kann man dann den Bauch nicht operieren. Und das Myxom müssen die Herzchirurgen eh rausholen. Also er wurde dann angemeldet zur Myxomentfernung und zur Bypassanlage.
Das heißt, Sie haben ihn etwas später selber persönlich kennengelernt. Jetzt könnte man denken, mit all diesen Diagnosen und diesen, ich sag mal, Zukunftsvisionen, was da alles dreuen kann, kommt ein ganz trauriger Patient bei Ihnen rein. Wie haben Sie ihn beim ersten Mal erlebt oder kennengelernt?
Also ich hatte mich auf dieses Gespräch oder auf diesen Erstkontakt tatsächlich vorbereitet, weil wir sind zwar gewohnt, dass wir auf Patienten in der Herzchirurgie treffen, die erstmal geschockt sind durch die Diagnose, die man erstmal auch so ein bisschen abholen muss. Und wenn dann aber ein Patient mit einem Krebsverdacht und immunologisch geschwächt und hohem Bilirubin kommt, dann weiß man, man muss da, ich sag mal, auch das eine oder andere psychologische Register ziehen. Das heißt, ich habe dann versucht, im Sinne einer guten ganzheitlichen Medizin, da im Gespräch hatte ich mich darauf vorbereitet, da schaffe einen Raum des Vertrauens, mach dem Mann Mut, sag ihm, dass man der Angst am besten mit Vernunft begegnet und dass man, wenn man es irgendwie schafft, das Unangenehme anzunehmen, dass das dann seine Kraft verliert. Und dass er sozusagen den Herzchirurgen, also in dem Fall mich, dann an seiner Seite hat. Darauf hatte ich mich eingestellt und stellte aber fest, ich brauche das gar nicht. Also der guckte mich an, sagte, ich weiß, das ist unangenehm und ich weiß, ich brauche viel Kraft und Angst habe ich nicht und sie schaffen das schon so ungefähr.
Und schön, dass er Sie dann ermutigt hat, ein bisschen.
Ja, das und er hat mir das dann erklärt und gesagt, er hat damit seinen Depressionen, hat er so viel Täler durchschritten und er sagte, das sei emotional so schwierig gewesen und er hat sich so angewöhnt, da eine gute Haltung zu bewahren und er hatte irgendwie den Eindruck, er würde das auch schaffen. Und das muss ich sagen, das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich fand das unglaublich sympathisch. Er hat auch Ruhe ausgestrahlt. Es war irgendwie diskrepant zu dem, was ich erwartet hatte.
Darf ich eine Nachfrage stellen, weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben sich so darauf vorbereitet, da auch psychologisch auf den Mann einzugehen und haben jetzt so ein paar Stichworte genannt mit schaffe einen Raum des Vertrauens und wenn man es schafft, das Unangenehme anzunehmen, dass es seine Kraft verliert oder seinen Schrecken verliert. Ist das das, was Sie in Ihrem Berufsalltag gelernt haben? Haben Sie, ich sage jetzt mal, psychologische Fortbildung gemacht? Haben Sie sich das irgendwie beigebracht aus dem Alltag? Ich sag mal, das ist ja nicht selbstverständlich. Man könnte sich vorstellen, okay, jetzt wird operiert, jetzt machen wir die OP-Aufklärung, Anästhesist kommt, Narkose wird vorbereitet und los geht's. Da ist ja nochmal so ein Innehalten bei Ihnen gewesen. Wo kommt das her?
Hey, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen Selbstverständnis und wie man auch den Beruf definiert. Also ich halte mich für jemanden, der in seinem Leben versucht, in allen Bereichen irgendwie gesettelt zu sein und aus der Familie und aus allen Dingen zu schöpfen. Und ich versuche, das mitzubringen einfach. Und ich möchte gerne, dass die Patientinnen und Patienten mich nicht erleben als den Arzt im weißen Kittel, sondern primär als Mensch, der da aber steht, hochprofessionell seine Sachen macht. Aber das, worunter die Menschen ja leiden, ist ja der Schmerz und die Trauer. Und wenn man sie da nicht abholt, dann finde ich, ist Herzchirurgie auch zu mager. Das ist dann zu wenig. Mhm. Und ich versuche das immer ein bisschen anders zu handhaben. Und ich muss gestehen, dass die Menschen das unglaublich dankbar annehmen. Und manchmal schreiben mir Leute nach 10 Jahren noch, und genau das haben sie damals gesagt und genau das ist eingetroffen und so. Und deswegen behalte ich das bei und denke, dass ich da auf dem richtigen Weg bin.
Die Dankbarkeit kann ich nachvollziehen oder kann ich mir vorstellen, gerade in diesen hochbrisanten Situationen, wie Sie gesagt haben, da ist eine überraschende Diagnose oder eine ängstigende Diagnose und dann geht es auch noch ums Herz, man muss irgendwie in diesen Brustkorb rein, das löst ja viele Ängste aus und wenn die Patientinnen und Patienten da einen ruhigen Ort bei Ihnen finden, wo sie auch mal über ihre Ängste sprechen dürfen und nicht nur tapfer sein müssen, ist das, glaube ich, ganz bereichernd.
Also ich kenne Kollegen, die sagen, sie können sich gar nicht so auf den einzelnen Menschen einlassen. Das ist für sie viel leichter, einfach nur zu operieren, sage ich mal. Und wenn dann mal was passiert oder schief geht, dann leidet man selbst auch nicht so sehr. Ich habe dieses Stadium hinter mir gelassen. Ich möchte also wissen, gibt es da Kinder, was machen die? Und das dient mir als Motivation, dann auch zu wissen, wo will der Mensch eigentlich noch hin? Was mache ich mit dem? So, wie operiere ich den, damit er das und das noch machen kann? Mhm. Sich dann am nächsten Tag hinzustellen und das dann auch alles so umzusetzen, ist dann natürlich eine spezielle Herausforderung. Ich denke, dass man es mir manchmal auch anmerkt oder ansieht, wenn ich dann sehr abgearbeitet bin. Aber grundsätzlich ist das die Einstellung, mit der ich an diese Sachen eigentlich am liebsten rangehe. Mhm.
Nun stand diese OP an, alles war vorbereitet. Irgendwann sind Sie im OP-Saal, der Patient war narkotisiert. Was haben Sie da genau gemacht am Herzen?
Also ich habe mich eingestellt auf einen Kombinationseingriff. Das heißt, wir haben erstmal das Brustbein eröffnet. Ich habe dann auch gleich diese Lymphknoten gefunden, die da beschrieben worden waren. Die habe ich dann so vollständig, wie es irgendwie geht, entfernt und zum Pathologen geschickt. Da kann ich gleich noch was zu sagen, was der dann gefunden hat. Und dann macht man also den Herzbeutel auf, sieht das Herz, das sieht von außen erstmal normal aus. Dann kanuliert man für die Herz-Lungen-Maschine nach Heparingabe. Wir müssen ja noch das Bypassmaterial gewinnen. Und das war in diesem Fall also die linke Brustwandarterie. Wir haben ja Bypassmaterial, kann man ja Venen nehmen von den Beinen oder die Radialis-Arterie. Aber die Brustwandarterien sind eigentlich die schönsten Bypassgefäße. Und wir haben uns angewöhnt, die quasi immer zu nehmen, es sei denn, es spricht irgendwas eklatant dagegen. Das heißt, nach der Brustkorberöffnung, nachdem man das Herz sich angeschaut hatte, haben wir also die linke Brustwandarterie präpariert. Das war ein sehr schönes Gefäß bei diesem Patienten. Dann haben wir die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen und dann ist die Strategie der OP bei so einem Myxom, dass man immer erst das Myxom entfernt, weil wenn man das Herz luxiert oder so, kann es ja auch sein, dass das Myxom einreißt. Und diese Myxom-Operationen sind eigentlich immer sehr ästhetisch und auch ein bisschen spektakulär, weil man durch den rechten Vorhof operiert. Das heißt, man macht den rechten Vorhof auf, dann schaut man auf das intakte Septum und sieht nichts. Und der erfahrene Herzchirurg weiß natürlich, wo das Myxom sitzt. An der Fossa ovalis, da liegt da eine Naht und schneidet dann mit dem Messer so ein Zentimeterstückchen. Und dann zieht man also das Myxom mit diesem Stück Septum an der Naht heraus und Studenten oder Kollegen, die es noch nie gesehen haben, die finden das immer toll und wundern sich, woher wusste der, wo der die Naht setzen soll.
Also auch mal ein spektakulärer Effekt im OP. Ich wollte nämlich fragen, wenn das so wackelpuddingartig ist, kann man ja nicht mit einer Zange reingreifen oder mit irgendwas anderem, mit einer Pinzette, weil das ja dann wahrscheinlich doch alles auseinanderbricht.
Klassischer Anfängerfehler, man macht das nicht behutsam genug, dann flutscht irgendwie so ein Teil des Wackelpuddings irgendwo hin, man findet den nachher nicht wieder. Insofern, das will behutsam operiert werden und das klappte bei diesem Mann hervorragend. Also das sah dann als Präparat, sah das genauso aus, wie wir das im Ultraschall gesehen hatten. Das Herzseptum, das wird dann mit einem kleinen Patch versorgt. Und im Anschluss haben wir dann noch den Bypass gelegt.
Das Herzseptum ist sozusagen die Zwischenwand. Sie haben da ein Stückchen rausgeschnitten, da hing das Myxom dran und dann konnten Sie es gut fassen. Und da, wo das kleine Loch entstanden ist, haben Sie einen Flicken draufgesetzt. So genau stelle ich so es mir vor.
Es ist so, dass man bei den Myxom-Patienten auch immer noch mal schauen muss, ob man nicht an einer anderen Stelle noch irgendwo auffälliges Gewebe sieht. Das haben wir natürlich gemacht. Manchmal ist es so, dass man noch irgendwo Gewebe findet. Das war in dem Fall aber nicht so. Es war dieser eine große Befund und der Rest sah gut aus.
Also der gefährliche Wackelpudding war erstmal weg. Dann haben Sie das Herz mit einem Bypass versorgt. Sie haben vorhin so schön gesagt, die Brustwandarterie ist das schönste Gefäß. Das klingt so, als würde ein Künstler über was sprechen, weil es am schönsten ist. Warum ist sie das? Weil sie die beste Konsistenz hat, am kräftigsten ist, nicht ausleiert. Warum finden Sie das so gut?
Also die Brustwandarterien haben genau den gleichen Aufbau wie die Herzkranzgefäße und genau den gleichen Durchmesser. Die Radialis-Arterie zum Beispiel am Arm ist eine Arterie vom muskulären Typ. Die hat also eine dickere Media, die ist schon mal nicht so schön. Die Venen am Bein sind auch ganz anders aufgebaut, sind meist dicklumiger. Und die Brustwandarterien, die haben so einen gemütlichen Job, die versorgen so die Brustwand da. Die sind fast nie von Atherosklerose betroffen. Und das sind Gefäße, die sich auch direkt anpassen können an den Blutverbrauch. Das heißt, so eine Brustwandarterie ist in der Lage, wenn man einen Bypass damit macht, ich sag mal quasi ein ganzes Herz zu versorgen. Wenn die muss, dann kann die richtig liefern. Und das heißt, wir haben da Bypassmaterial, das wirklich tolles Gewebe hat, tollen Wandaufbau, genau den richtigen Durchmesser. Und wir nehmen die wahnsinnig gerne als Bypass.
Wie lange hat das gedauert, sowohl das Myxom rauszuholen, als auch dann den Bypass zu legen?
Das waren so, glaube ich, so 3¼ oder 3½ Stunden. Mhm. Man muss ja zum Schluss dann noch von der Herz-Lungen-Maschine wieder abgehen. Dann macht man eine Bypass-Flussmessung, guckt, ob das anständig läuft. Die Anästhesisten gucken dann, ob der Tumor auch wirklich ganz raus ist. Und dann muss man ein bisschen Blutstillung machen, den Brustkorb gut verschließen wieder. Das ist so herzchirurgische Routine, die man dann von Anfang bis Ende macht.
Die Rückmeldung von dem Pathologen bezüglich der Lymphknoten kam wahrscheinlich erst ein bisschen später, oder?
Genau, da war ich ziemlich hinterher. Ich wollte also von dem Pathologen wissen, ist da Tumorgewebe? Und er sagte, nee, also Tumorgewebe hätte er nicht gefunden. Das sei eine seine Veränderung, wie wenn jemand also viel Ruß eingeatmet hat oder Giftstoffe. Er nannte das anthrakotische Retikulohistiozytose.
Das habe ich noch nie gehört.
Das werden interessant. Das werden Sie auch nicht wieder hören wahrscheinlich. Ich habe mir das damals auch aufgeschrieben, aber er sagte, dass, da müsste ich mir also keinen Kopf machen, das sei so Pathologenjargon, das seien eben reaktive Veränderungen, die seien unspezifisch. Und ich habe mich damals gefreut, weil es war eben ein Zeichen dafür, dass die Lymphknoten zumindest mediastinal, dass da kein Tumor gestreut hatte.
Nun war diese OP gut verlaufen, großer Eingriff oder wie ich finde als herzchirurgischer Laie doch ein großer Eingriff. Mhm. Was haben Sie, als Sie das alles gut bewältigt hatten, gedacht? Sie haben ja sicherlich auch so Ihre Gedanken im Hinterkopf gehabt. Jetzt hat man dieses Herz operiert, das ist gut gegangen zum Glück, das hat lange gedauert, anstrengend für den Patienten. Aber das war ja noch nicht das Ende der Geschichte. Es ging ja weiter und dieser vermeintliche Lebertumor, der Verdacht war ja immer noch im Raum. Was haben Sie da gedacht?
Also OP gut gelaufen, aber ich weiß natürlich auch, dass durch den Anschluss der Herz-Lungen-Maschine, durch das Öffnen des Brustkorbs, man das Immunsystem auch stark schwächt. Das heißt, ich erlebe es immer wieder, dass man, gerade wenn man alte Menschen operiert oder sehr kranke Menschen, dass die hinterher nicht so gut sind, wie man sich das vorgestellt hat, einfach weil man sie durch den Eingriff, durch die Narkose, durch das OP-Trauma in so ein Tal wirft. Und ich habe gedacht, wer weiß, wie das bei diesem armen Mann ist, ob ich dem Immunsystem nicht so einen mitgebe durch die OP, dass der sich vielleicht gar nicht wieder richtig erholt, oder wer weiß, ob der gut gemeinte herzchirurgische Eingriff jetzt ihn überhaupt da hinbringt, wo er hin soll, nämlich in das Leberzentrum, um sich dann die halbe Leber rausnehmen zu lassen. Deswegen habe ich da eine gewisse Schwere schon in mir gefühlt, weil ich nicht genau wusste, ob ich ihm jetzt wirklich dienlich war mit der OP.
Also wie Sie sagen, OP gut gelaufen, aber man kann nicht einen Haken hintermachen. Die Gedanken sind doch noch im Hinterkopf. Wie ging es denn mit dem Patienten weiter? Wie lang war der bei Ihnen in der Herzchirurgie und wo ist er dann hingegangen?
Also der kam auf Intensiv, war ein paar Stunden später extubiert. Ein Tag später war von Intensiv runter auf der Intermediate Care Station und kam dann am zweiten Tag auf die Normalstation. Es ist so, dass wir immer so Drainageschläuche noch liegen haben. Die wurden dann nach 2 Tagen entfernt. Also der lief die ersten Tage völlig glatt durch, was mich so ein bisschen überrascht hat. Wir haben zusätzlich, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, an der Herz-Lungen-Maschine einen Adsorber eingebaut. Das ist so eine Kartusche mit Polymerkügelchen, die also Medikamente und Stoffe, auch Bilirubin beispielsweise, rausziehen kann. Die Moleküle bleiben in diesen kleinen Polymerkügelchen mit ihren Kanälen hängen. Das heißt, wir haben auch versucht, aktiv an diesem Bilirubin zu schrauben. Das heißt, der war direkt postoperativ dann auch nicht mehr so gelb. Ne? War auch schön. Sah etwas gesünder aus. Und tatsächlich, diese positive Grundhaltung dieses Mannes, die ich schon beschrieben hatte, die trug auch postoperativ. Der war also nach 3 Tagen war der aufgestanden und am 4. Tag war der auf dem Flur. Und dann sagte man mir am 5. Tag, ja, den können wir jetzt am 6. Tag ins Leberzentrum schicken. Mhm. Das war für mich schon mal erstaunlich. Und ich habe mich dann erstmal von ihm verabschiedet. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht und habe gesagt, ich rufe dann mal an, so in 2 Wochen. Und vielleicht sind sie dann schon operiert und können mir irgendwas erzählen. So sind wir dann auseinandergegangen.
Und das Leberzentrum ist ein Leberzentrum in Hamburg. Also er war gar nicht so weit weg, aber natürlich erstmal aus Ihrem Blickfeld verschwunden.
Genau.
Haben Sie denn nach 2 Wochen angerufen? Haben Sie einen Kalender mit einem roten, mit einem roten Kreuz? Wichtiger Anruf.
Also ich habe immer so einen kleinen Stapel an, an Patienten, den ich nochmal hinterher telefoniere. Das ist dann immer nicht auf den Tag, aber ich habe mir gesagt, den rufst du jetzt mal an. Das war so ungefähr nach 2 Wochen und ich habe dann gefragt, so ganz vorsichtig, sind sie denn jetzt schon operiert? Wie ist dann weitergegangen? Meinte er, nee, operiert sei er noch nicht und das hätte vielleicht auch ein bisschen daran gelegen, er hatte noch so einen Reizhusten gehabt. Das hätten die noch abwarten wollen, aber die seien da alle wahnsinnig nett in diesem Leberzentrum und sehr umsichtig und die wollten also alles ganz genau nochmal abklären. Und ich habe gedacht, naja, nicht, dass das irgendwie ein inoperabler Befund ist und man ihm das nur noch nicht gesagt hat und habe mir dann vorgenommen, das nächste Mal, bevor ich telefoniere, lass jetzt mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Und habe auch gedacht, ich nerv da mal nicht die Kolleginnen und Kollegen in dem Leberzentrum, sondern werde das dann schon irgendwann erfahren. Mhm. Und habe dann so ein paar Monate ins Land gehen lassen, bevor ich dann wieder nachgehakt habe. Mhm.
Wie ging denn die Geschichte weiter?
Also nach ein paar Monaten habe ich dann wieder den Patientenkontakt aufgenommen und hatte den Mann also auch gleich am Telefon, der also bester Dinge war. Das war schon mal überraschend. Und ich habe dann gefragt, ja, und wie war das mit der Operation? Und er sagte, ja, operiert worden sei er nicht. Habe ich wieder gedacht, um Himmels Willen, wer weiß.
Was dahinter steckt, ja.
Inoperabel. Und er sagte, nee, das sei ganz merkwürdig gewesen. Die hätten also einen Test nach dem anderen gemacht und irgendwann hätten sie ihm gesagt, das sei wahrscheinlich gar kein maligner Tumor. Und da seien sich aber alle so sicher gewesen und er hätte offenbar was ganz Seltenes, was man auch ganz selten nur beobachtet. Und er hätte jetzt ein Medikament gekriegt und da sei es ihm schlagartig besser gegangen und irgendwie würde es in so eine Dauermedikation dann überführt werden. Aber man hätte ihm da Mut gemacht, dass er eine recht gute Prognose hätte. Er könnte ja mal seine Unterlagen rauskramen und mir das vorlesen. Mhm. Und das hat er dann auch gemacht und dann las er mir vor, er habe eine sogenannte Immunglobulin G4 assoziierte Erkrankung. Und als ich nicht gleich spontan Aha sagte, fügte er also an, das sei also irgendwas Autoimmunes. Und er las mir dann noch vor, dass er also Prednisolon bekommen hatte, also ein Cortison. Und da hatte er offenbar so eine Induktionstherapie von 3 Monaten gerade hinter sich und war also dabei, in die Erhaltungstherapie zu kommen. Und wir sind dann so verblieben, dass ich gesagt habe, okay, ich lese mir da mal wieder ein bisschen Wissen an, was ich vielleicht mal gehabt habe, aber was mir wieder verloren gegangen ist. Und er sagte, er fände das super, wenn ich da auch noch mal mit den Kolleginnen und Kollegen da telefonieren würde und ihm dann noch mal bescheidene Rückmeldungen geben würde. Da würde er sich freuen.
Und dann haben Sie sich eingelesen und Wissen aufgefrischt oder vielleicht war es auch ganz neues Wissen?
Ja, also es war überwiegend neues Wissen, weil es ist so, dass diese IgG4-assoziierten Erkrankungen also einmal extrem selten sind. Das trifft so 1 von 100.000 im Jahr so ungefähr. Und dann gibt's da so verschiedene Spielarten. Also das kann die Bauchspeicheldrüse treffen, das kann die Nieren treffen, retroperitoneal oder die Speicheldrüsen und eben auch die Gallenwege. Das heißt, eine sogenannte IgG4-assoziierte Cholangitis, wie bei diesem Patienten, ist extrem selten. Das hat vielleicht einer von 500.000 oder so pro Jahr. Und diese Erkrankung weiß man nicht genau, ob man sie etiologisch und pathophysiologisch eher so dem Autoimmunerkrankungsspektrum zuordnen soll oder dem Atopiespektrum. Also es gibt da Patienten, die auch so allergieartige Symptome haben, also Nasenpolypen oder Hautveränderungen oder Asthma. Tatsache ist, dass diese Erkrankungen zu Organschwellungen führen, die so tumorartige Läsionen simulieren und Malignome vortäuschen. Das ist also das eine Charakteristikum. Und das andere Charakteristikum ist, dass man im Blut dann diese erhöhten Immunglobulinspiegel findet und in der feingeweblichen Untersuchung dann entsprechende Plasmazellen, die diese Immunglobuline anreichern. Und der Weg ist offenbar, dass diese Antikörper angeregt werden durch, ich sag mal, Langzeitexposition von irgendwie Giften wie Rauch oder Arbeiten im Kalksandsteinwerk oder sowas. Und dann kommt es also über Zytokinfreisetzung. Zytokine sind so kleine Proteine, die als Botenstoffe im Immunsystem fungieren. Kommt es dann zu diesen Fibrosierungen und Plasmazellvermehrungen und diesen Gewebeveränderungen, die dann aussehen wie Tumoren.
Also hochkomplex. Sie haben ja gesagt, es gibt so zwei vielleicht Erklärungsangänge. Sie haben gesagt, aus dem atopischen Bereich, wenn es so in Richtung Allergien, Hauterscheinungen, Nasenpolypen, Asthma geht. Und nochmal sozusagen aus dem Autoimmunbereich, da wollte ich bloß nochmal so ein bisschen erklärend einhaken. Es gibt ja auch andere Autoimmunerkrankungen, also zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen, wo die Schilddrüse angegriffen wird. Autoimmun heißt ja, dass letztlich der Körper sich gegen eigene Strukturen wendet. Das Immunsystem des eigenen Körpers wendet sich, weil es irgendwie fehlgesteuert oder fehlgeleitet ist, gegen eigene Strukturen und greift die an. Das ist ja sozusagen Autoimmunerkrankung. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, ist man noch nicht so ganz klar, aus welcher Richtung das kommt oder wie das zu erklären ist.
Genau, also man will sich da noch nicht so festlegen. Tatsache ist, dass auf Corticoide diese Patienten extrem gut ansprechen. Also fast alle reagieren dann innerhalb von 3 Monaten mit einem Rückgang dieser Schwellung, dieser Gewebeveränderung. Die sind also nicht vollständig zurückbildbar, aber bei diesen Patienten führt es dazu, dass die Gallenflüssigkeit also dann auch ganz normal wieder abfließen konnte. Und er war also auf Erhaltungstherapie und man hat mir dann in dem Leberzentrum dann auch gesagt, man würde dann überlegen, ob man ihn auf Azathioprin, also so ein Immunsuppressivum, dann einstellt. Da seien die Erfahrungen recht gut. Also man kann diese Erkrankung in dem Sinne nicht heilen, aber man kann sie so in Schach halten, dass man vielleicht mit einem kleinen Medikament oder wenn man in eine Phase wieder kommt, wo man oder eine Episode, wo man krank wird, dass man dann damit wieder anfängt, sodass man davon ausgeht, dass man diese Erkrankung recht gut in Schach halten kann. Mhm. Das heißt, auch dieser Patient, dem geht's klinisch gut und vom Herzen war gar nicht mehr die Rede, so ungefähr.
Sie haben ja gesagt, ein Erklärungsansatz ist, dass es bestimmte Giftstoffe oder Stoffe sein können, denen man ausgesetzt ist. Ganz am Anfang haben Sie erzählt, was der Patient gearbeitet hat oder früher gearbeitet hat. Können Sie das nochmal rekonstruieren? Das passte ja in diesem Fall dann auch, vielleicht.
Das passte, weil er als Schweißer tätig war und im Kalksandstein Werk natürlich Staub und solche Sachen sicher ausreichend eingeatmet hat. Außerdem als Landschaftsbauer ist man vielleicht mit dem einen oder anderen, vielleicht Gift auch mal, hat man auch zu tun. Und er hat natürlich aber auch ein bisschen durch das Rauchen dazu beigetragen. Das ist natürlich eine These, die auf ein bisschen wackeligen Füßen steht, weil man kann jetzt nicht sagen, das ist mit Sicherheit gewesen oder so. Aber es könnte etwas sein, was das zumindest angeregt hat. Ich habe mich auch gefragt, wie lange hat der Mann das schon? Er hatte ja immer wieder diese Erschöpfungszustände. Hatte das jetzt was mit seinen Depressionen auch zu tun? Also hat er das schon so lang oder wann hat sich das entwickelt? Das wird man leider retrospektiv, wird man das nicht ergründen können.
Sie haben ja gesagt, es ging ihm besser. Das heißt, die Haut war auch gar nicht mehr gelb gefärbt, wenn das alles sich ganz gut mit den Medikamenten eingependelt hat. Und vom Herzen war gar nicht mehr die Rede. Aber ich glaube, wenn man im Nachhinein nochmal auf diesen Fall guckt, ist es ja quasi doch ganz wichtig, nochmal den Ablauf nachzuvollziehen. Sagen wir mal, die Gelbfärbung wäre nicht eingetreten. Und das wäre jetzt nicht so deutlich der Mann durchgecheckt und untersucht worden vor der Bauch-OP, die ja eigentlich am Anfang geplant war. Dass in seinem Herzen wuchs das Myxom und in seinem Herzen war ein Herzkranzgefäß verengt. Das ist ja hochgradig gefährlich.
Eine tickende Zeitbombe, die er nicht realisiert hat. Das sind auch die beiden Sachen, also es gibt zwei Sachen in dem Fall, die ich sehr faszinierend finde. Das eine ist, dass ich wieder mal gelernt habe, dass man eigentlich nur im interdisziplinären Team erfolgreich ist. Also ich habe da viel von diesem Leberzentrum und von dieser Erkrankung habe ich nochmal viel Neues gelernt. Das Zweite ist, wenn man sich die Erkrankung von dem Mann auf so verschiedenen Ebenen vorstellt, also Ebene Herz, Ebene Karzinom, Bauch, Ebene Immunsystem. Als ich den operiert habe, war mein Gedanke, das Immunsystem macht mir Probleme, weil er dieses Karzinom hat. Deswegen ist das Risiko für die Herz-OP groß. Aber es war eigentlich anders. Es war so, dass das kranke Immunsystem quasi zum Trigger geworden ist, um aufzudecken, dass der was akut Gefährliches am Herzen hatte. Also ich fand es irgendwie fantastisch, darüber nachzudenken, dass das kranke Immunsystem doch irgendwie geliefert hat. Na, das hat den Mann letztlich im Endeffekt davor bewahrt, irgendwann mal mit einem schweren Schlaganfall oder mit einem akuten Herzinfarkt einfach tot umzufallen. Schwer zu sagen, wann das dazu gekommen wäre, ob man da über Wochen oder Monate spricht. Tatsache ist, das Myxom war riesig und das war ein riesiges Herzkranzgefäß, was wirklich filiform stenosiert war.
Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geißler. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder mit einer neuen Staffel und neuen Folgen.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.